Guten Abend, liebe Geschwister. Das hören wir mal wieder. Es geht bald am Ende zu. Auch alle, die jetzt hier zuhören, möchte ich begrüßen natürlich. Und jetzt müsst ihr für eine Minute mir zuhören. Lieber Hubertus, ich muss eine Antwort geben. Du hast meine 84 Jahre angesprochen. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Und zwar, ich komme ab und zu zu einem Heilpraktiker, der mich berät. Der ist auch schon 80. Und der hat mir gesagt, geraten, ich solle einen Treppenlift einbauen lassen, möglichst ThyssenKrupp. Das heißt Beste. Da habe ich zum gesagt, Herr X, das mache ich dann, wenn ich alt bin. Aber jetzt wollte ich doch auch noch eine Überleitung machen von diesem kleinen Spaß, den wir gemacht haben. Es ist tatsächlich so, ich bete heute für meinen Herrn, dass er mich erhalten möge, wie einst Paulus es auch gesagt hat. Solange wir hier in dieser Runde und diesen Runden zusammenkommen dürfen, das heißt für mich also dieses Triumvirat, wie man will, Paulus Verlag, Gnadenherrlichkeiten, ich mit der christlichen Allianz und dass er mir da Kraft und die Gnade gibt, dabei zu sein. Ich weiß, ich tue den Entrückungstermin immer weiter in unsere Richtung schieben. Ich bin mutiger geworden und ich denke auch, dass wir mit froher Erwartung der Wiederkunft unseres Herrn entgegengehen dürfen. Und das möchte ich dann einfach auch noch dazu gesagt haben. So, aber jetzt ist die Einleitung vorbei und jetzt kommt das Geheimnis seines Willens. Es ist unmöglich, auf solch einer Konferenz wie dieser, das war auch genau dasselbe auf der Jugendfreizeit, dass nicht irgendwelche Brüder etwas sagen, was der Nächste auch sagt und der Übernächste auch macht was. Zu dieser Stelle jetzt erst Epheser 1, 3 bis 12, da haben wir mindestens in der Jugendfreizeit dreimal drüber gesprochen. Und ich auch noch. Heute ist das Thema wieder dran. Und so ist es auch in diesen Tagen gewesen. Und das ist gut so. Man sagt, doppelt genäht, hält besser. Aber einfach, wir müssen die Schrift auslegen. Jeder legt sie auf seine Art aus. So, und jetzt kommt der Bibeltext, um den es geht. Epheser 1, die Verse 3 bis 12. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus, immer in Christus. Wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, worin er uns begnadigt hat in dem Geliebten, in welchem wir die Erlösung durch sein Blut, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, welche er gegen uns hat überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht. Ich werde nachher nochmal darauf zu sprechen kommen. Besser ist es in aller Weisheit und Klugheit, indem er uns kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens, das ist jetzt Vers 9, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst, für die Verwaltung der Fülle der Zeiten, alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm, in welchem wir auch ein Losanteil oder Erbe wird auch übersetzt, erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rate seines Willens, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Ich kann keine Statistik darüber führen, aber ich gehe davon aus, dass in unseren Kreisen dieser Text prozentual fast am meisten gepredigt wird. Da kommen noch ein paar andere Texte dazu, aber so scheint es mir zu sein. Mag recht haben, mag auch nicht recht haben. Zum Sprachlichen in Vers 8 übersetzen wir besser mit Klugheit statt Einsicht. Ich werde das nachher noch vertiefen. Und als Folge der überströmenden Gnade gegen uns, das ist Vers 8 gewesen, hat er uns das Geheimnis seines Willens kundgemacht. Das entsprach seinem Wohlgefallen. So gefiel es ihm wohl. So wollte er es haben. Das setzt sich schon an den Anfang, weil diese Sprache und diese Thematik uns nachher noch beschäftigen wird. Eine erste Überschrift, und die lautet: Der Erstling, das Haupt. Heute geht es ja um Christus, das Haupt. Der Erstling, das Haupt. Christus ist das Haupt. Darum geht es heute in diesem Vortrag, dass Christus das Haupt ist. Dass Christus das Haupt ist, bezeugt die Heilige Schrift schon im ersten Wort der Bibel überhaupt, haben wir schon mal gehört. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz. Das heißt auf Deutsch: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und das ist eine korrekte Übersetzung. Dort steht aber am Anfang das erste Wort der Bibel, Reshit. Im Anfang oder im Erstling. Reshit ist der Erstling. Reshit bedeutet Erstling, und in diesem Wort steht auch der Wortteil Rosh. Das bedeutet Haupt drin. Im Erstling hat Gott alles geschaffen. Oder paulinisch ausgedrückt: In Christus, der Reshit, hat Gott alles geschaffen. Man könnte auch wiedergeben: Im Erstling, der das Haupt ist, hat Gott alles geschaffen. Er ist der Erste vor allem. Und der erste lautet im Hebräischen Rishon, und da steckt auch der Begriff Haupt drin. Er ist das Haupt aller Schöpfung, von Anfang an. Er ist der Ausgangspunkt von allem. So ist es der Wille des Vaters von allem Anfang gewesen. So waren die Gedanken seines Herzens. Das erkennen wir auch in den ersten Versen oder aus den ersten Versen des Johannesevangeliums: Im Anfang. Wie auch in der Bibel, im Alten Testament, im Anfang. Im Anfang in Nachhe war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles war durch dasselbe. Und ohne dasselbe war auch nicht eines, das geworden ist. Durch das Wort, durch den Reshit. Das lesen wir auch in Kolosser 1, Vers 16. In ihm, dem Sohn, und durch ihn wurde alles geschaffen. Das wird ergänzt durch Vers 17, Kolosser 1, 17. Und er ist vor allem. Alle Dinge bestehen zusammen in ihm. Damit haben wir den Zusammenhang hergestellt. Christus ist der Anfang. Er ist der Erstling. Er ist das Haupt. Er ist der Erste. Es sei noch angemerkt, wenn Christus der Erstling ist, dann gibt es dann auch nachgeordnete Gestalten. Das wären dann sozusagen die Zweitlinge und Drittlinge bis zum Letztling. Noch etwas ist erstaunlich. Die Bibel beginnt mit einem B. B, das heißt in Hebräisch Bet, und das bedeutet Haus, Beit ist das Haus. Der Buchstabe B, das ist der zweite Buchstabe im hebräischen Alphabet, ist gleichzeitig auch das Symbol für den Sohn, Ben. Ben ist der Sohn. Er ist im Hause des Vaters, das ist dieser Punkt vorne drin, und in ihm wurde alles erschaffen, er ist aus dem Haus des Vaters auch ausgegangen, um auf dieser Erde die Erlösung zu schaffen. Ich darf bei euch noch etwas vertiefen, das habe ich bei den Jugendlichen nicht gesagt. Aber dieses B am Anfang ist nicht mit einem A punktiert, das heißt nicht Bereshit, sondern es heißt Bereshit. Wenn es Bereshit heißen würde, dann gehört hinten ein Punkt: Im Anfang schuf Gott die Himmel und Erde. In Christus ist Christus Gott die Himmel und Erde und Welt. Nein, dieses Schwarz, dieser Punkt, deutet darin, das muss immer weitergehen. Immer weiter, immer weiter. Und so hört am Schluss unsere Bibel in Offenbarung 22, Vers 21 mit Pantan auf, mit einem N. Und das ist für mich die Klammer. Es heißt zum Schluss B am Anfang, N am Schluss und das heißt Ben. Alles ist in ihm eingerichtet. Ja, mit diesen Vorbemerkungen können wir dann die eigentliche Auslegung beginnen. Wir folgen nunmehr den am Anfang gelesenen Versen Epheser 1, Vers 3 bis 9. Fangen wir schon mit Vers 3 an und dann geht es zur weiteren Auslegung. Das brauchen wir einfach zur Hinführung. Ich lese noch einmal Vers 3. Wo habe ich das hingesteckt? Da wird alles vor. Da kommt's. Noch einmal Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Und nun Vers 4. Wie er uns auserwählt hat in ihm, in Christus, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe. Das ist nun die berühmte Stelle, ich wiederhole sie, dass wir in Christus schon auserwählt worden sind vor Grundlegung der Welt, des Kosmos. Das ist das absolute Vorrecht der Gemeinde, dass sie von Anfang an in Christus war. Und dieses Geheimnis wurde erst dem Apostel Paulus offenbart. Das heißt, wir sind aus der Werkgerechtigkeit herausgenommen, weil die Berge erst von Grundlegung der Welt an geworden sind. Hebräer 4, 3. Vorher gab es keine Werke. Aber dazu gehört auch eine ganz wichtige Sache, denn der zweite Teil dieses Verses lautet, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Wir sollen also, wenn wir die Erkenntnis und die Gewissheit haben und das Zeugnis des Heiligen Geistes, siehe Römer 8, Vers 16, dass wir in ihm auserwählt worden sind, in Christus auserwählt worden sind vor Grundlegung der Welt, dass wir dann aber auch heilig und tadellos, und damit ist Gott gemeint, vor ihm wandeln in Liebe. Die Vollkommenheit ist ein Teil Gottes und natürlich erst recht die Liebe. Wenn das auch ein lebenslanger Prozess ist, diese Dinge zu erfassen und zu leben, so gehören sie doch zum Gepäck eines jeden Gläubigen. Es dauert oft lange, bis der alte Mensch gestorben ist, Kolosser 3, 5. Und doch muss ein Leben in Heiligkeit und in Tadellosigkeit gelingen, wenn wir in Christus sind. Aber das Schöne ist, dass wir das gar nicht selber tun müssen. Wir könnten es ja auch gar nicht. Sondern dass der Herr tut, nach 1. Thessalonicher 5, Vers 24, eine beruhigende Stelle, weil man als Mensch selber gar nicht sich heilig machen kann. Der ganze Text lautet dort, 1. Thessalonicher 5, Vers 23 und 24. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun. Das darf man ganz ihm hinlegen, dass er uns heilig und tadellos macht. Und noch ein ganz konsequentes Wort, ein hartes Wort. Das gehört eigentlich nicht in den Vortrag für heute Abend. Aber ich habe es den Jugendlichen gesagt. Wer das als gläubig gewordener Mensch nicht will, heilig und tadellos sein vor ihm, der sollte noch einmal von ganz vorne anfangen und fragen, ob seine Hinwendung zu Jesus und sein Bekenntnis auch tief genug war und wahrhaftig genug. Aber auch das darf jetzt gesagt werden. Wenn dein Leben gelebt hast oder ein paar Jahre im Glauben gewesen bist, du bist gewachsen, dann blickst du zurück, wie du gewesen bist und wie du gewachsen bist, und wie Jesus dein Heiligungsprogramm in die Hand genommen hat und bist nach Jahren erstaunt, was der Herr an dir getan hat. Ich rede nicht als ein ferner Idealist, sondern als jemand, der durch Gottes Gnade zu dem geworden ist, was er heute ist. Wir lesen Epheser 1, Vers 5 noch einmal. Und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für uns, für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens. von den drei Vorkommen des Willens in unserem Abschnitt, den wir auslegen wollen, ist das die erste Stelle. Wir sind zur Sohnschaft bestimmt und wir sind Söhne Gottes. Den Söhnen offenbart er seine ganzen Geheimnisse, seine ganze Liebe. Mit ihnen will er die Zukunft gestalten. Und so wie der Vater am Sohn gefallen hat, wohlgefallen hat, so auch an den Söhnen. Und das sind wir. Aber noch ist etwas in diesem Vers wichtig. Es geht dort um das Wohlgefallen seines Willens. Und beim wohlgefälligen Willen geht es immer um den Sohn und die Sohnschaft. Das erfahren wir aus der Geschichte von der Taufe Jesu. Dort sagt die Stimme aus dem Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Matthäus 3, Markus 1, Lukas 3, 2. Petrus 1, Vers 7 und noch mehr. Und das gilt auch uns, denn wir sind Söhne und zur Sohnschaft bestimmt nach dem Wohlgefallen seines Willens, wie wir es eben gelesen haben. Die nächsten Verse lauten das ist jetzt Epheser 1, Vers 6 bis 8, dass wir sein sollen zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, worin er uns begnadigt hat in dem Geliebten, in welchem wir die Erlösung haben durch das Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, welche er gegen uns hat überströmen lassen in aller Weisheit und Klugheit. Diese Verse sind nunmehr die endgültige Hinführung zu unserem Thema. Zunächst geht es darum, dass Gott seine Gnade gegen uns hat überströmen lassen. Es stimmt, für eine Herausrettung aus dieser Welt brauchen wir nicht nur die Kraft Gottes, haben wir morgen auch davon gehört, sondern auch seine Gnade, dass das überhaupt möglich geworden ist. Dann aber steht dort, er hat das getan, dieses Überströmen lassen der Gnade aus seiner Weisheit und Einsicht oder seiner Klugheit heraus. Ich habe das Wörtchen Einsicht vorhin schon mit Klugheit übersetzt. Da darf ich jetzt einmal etwas stehen bleiben. Nun habe ich die Einsicht intensiv untersucht. Zu diesem Begriff hat der Sprachkenner und Bibelausleger Fritz Rienecker in seinem großen Epheser-Kommentar von 1934 geschrieben, dass man dieses Wort viel besser mit Klugheit wiedergeben sollte. Und das finde ich richtig so. Er kommentiert, Klugheit ist eine vernünftige Einsicht, ein richtiges Gebrauchen und Anwenden der eben geschilderten Weisheit. Aha, mit der Klugheit können wir die Weisheit anwenden. Das Lexikon zur revidierten Elberfelder Übersetzung, das hat fast jeder von uns, schreibt den griechischen Wort, das dahinter steht, es nennt sich Phronesis, dass es Klugheit, Denken und Verstand bedeutet. Sie schreiben, es ist die Fähigkeit, alle verfügbaren Mittel für das Erreichen des angestrebten Zieles einzusetzen. Das ist die Phronesis, das ist die Klugheit. Ich denke, dass diese beiden Übersetzer das Wort richtig mit Klugheit wiedergegeben haben. Weisheit braucht Klugheit oder anders ausgedrückt, Weisheit braucht auch die Klugheit, um diese Weisheit in die Tat umzusetzen. Gott hat doch Einsicht in alles. Er hat das Wissen, er hat die Weisheit, dann hat er auch die Einsicht. Deshalb ist die Klugheit die bessere Übersetzung. Dann sollen wir weiter noch zu Vers 5 etwas sagen. Wir sind für ihn selbst zuvor bestimmt. Gott wollte es so haben. Wir sind nicht zum Selbstzweck da. Nicht fromm sein und vorm Fernseher sitzen, das ist keine Frömmigkeit. Wir sind nicht zum Selbstzweck da. Denn wenn wir die Erwählung erfasst haben, dann dürfen wir auch dieses für ihn selbst leben. Durch alle unsere Entwicklungsstufen hindurch. Das muss man immer wieder dazu sagen, denn wir sind nicht perfekt geboren worden, aber wir sind jetzt in Gottes Hand. Und das ist gut und das ist tröstlich. Und nun Vers 9. Jetzt sind wir so langsam an unserem eigentlichen Thema. Und nun folgt unser fast zentraler Vers, Epheser 1, Vers 9. Indem er uns kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst. Das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst. Das bedeutet, Gott hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan, weil ihm das so wohlgefallen hat und das aus seiner Gnade heraus, die er gegen uns hat, überströmen lassen. Das ist der Zusammenhang. Paulus ist immer ein bisschen schwierig zu erklären, aber noch einmal. Gott hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan, weil ihm das so wohlgefallen hat, uns, seinen Söhnen, und das aus seiner Gnade heraus, ganz umsonst, so hat er es gewollt, die er gegen uns hat überströmen lassen, also noch mehr wie voll überströmen lassen. Wenn wir auf die vorausgegangenen Sätze zurückblicken, dann hat das Wohlgefallen immer etwas mit dem Sohn und den Söhnen zu tun. Und jetzt geht es vor allem um den Sohn nachher. Und das werden wir im nächsten Vers, also Vers 10, dann auch sofort feststellen. Doch dieser Vers 9 hat einen zweiten Teil. Dort steht, dass er uns das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen kundgetan hat, das er in sich selbst vorgesetzt hat. Da gibt es ein sprachliches Problem, nämlich, ich hatte da ein ganz großes Problem. Hat er das Wohlgefallen oder das Geheimnis seines Willens in sich vorgesetzt? Das geben die Übersetzungen gar nicht her. Und siehe da, das, was er sich vorgesetzt hat, bezieht sich auf das Wohlgefallen. Er hat sich das Wohlgefallen vorgesetzt. Nun kann man sich eigentlich ein Wohlgefallen nicht vorstellen oder sie nicht vorsetzen. Deshalb hat Heinz Schumacher den Begriff nach seinem Wohlgefallen durch die Formulierung nach seinem freien Entschluss wiedergegeben. Ich habe diese Sache mit Joachim Aulinger, Lehrer für Griechisch, besprochen. Ich habe ihm korrespondiert. Er hat die Übersetzung von Heinz Schumacher als legitim eingestuft und mir einige sprachliche Informationen zu diesem Text gegeben. Das muss uns aber jetzt nicht weiter beschäftigen, nur dass man weiß, dass es auch einen Hintergrund gibt. Ich werde jedoch nicht mit freiem Entschluss übersetzen. Ich bleibe beim Wohlgefallen, weil da Eutokia dahinter steht, das heißt einfach Wohlgefallen. Auch wenn das etwas unlogisch erscheint, dem Neuen Testament scheint es jedenfalls nicht unlogisch zu sein. Dann braucht es uns auch nicht unlogisch zu sein. Also noch, wir fahren weiter fort. In seinem Wohlgefallen war ein Geheimnis verborgen. Das Geheimnis seines Willens. Dieses wird dann gleich nachher in Vers 10 offenbart. Sein Wohlgefallen bedeutet, er wollte und will das unbedingt so haben, was in diesem Geheimnis verborgen ist. Denn es beinhaltet etwas, nach was nach seinem Willen und seinem Wohlgefallen ist. Das, was in Vers 10 nachher geschrieben steht, das hat er uns kundgetan, seiner Gemeinde. Warum? Weil wir an der Zielvollendung Gottes beteiligt sind, nach 2. Korinther 1, Vers 20. Und das bedeutet, mit Christus zusammen alle Verheißungen durchführen. Und wenn Gott, das haben wir auch schon mal gehört in diesen Tagen, und wenn Gott sich etwas vorgesetzt hat, dann hat kein Geschöpf und kein Mensch auch nur die geringste Chance, sich diesem Willen zu widersetzen. In Römer 9, Vers 19 steht, denn wer hat seinem Willen widerstanden? Es gibt genug Menschen, die meinen, dass das Ziel Gottes von den Menschen, insbesondere von den Ungläubigen, abhängen würden. Ja. Doch das ist eine Täuschung. Was Gott sich vorgesetzt hat, das wird er auch durchführen. Und nunmehr wollen wir fragen, was ist das Geheimnis seines Willens? Was ist dieses Wohlgefallen, das er in sich selbst sich vorgesetzt hat? Wir lesen Epheser 1, Vers 10. Ich fange mit 9 noch einmal an. Indem er uns kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat für sich selbst. Jetzt kommt 10. Für die Verwaltung der Fülle der Zeiten, der Zeiträume, der Zeitpunkte, der Kairoi. Und jetzt kommt das Geheimnis. Alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm, das ist in Christus, wird alles zusammengefasst. Alles, was im Himmel und auf der Erde ist, zur Verwaltung der Fülle, also der Vervollständigung der letzten Kairoi, der letzten Zeitabschnitte unserer Welt. Hinter dem Begriff Zeit steht das Wort Kairos bzw. Mehrzahl Kairoi. Das sind die einzelnen Zeitpunkte oder Abschnitte, in denen Gott sein Heilswerk betreibt und dann schließlich vollendet, sozusagen durch Abarbeitung der Zeitabschnitte der Kairoi. Und jetzt haben wir die Antwort. Dort in Vers 10 lesen wir, dass in der Fülle der Zeiten, also am Ende der Zeiten, wenn alle Heilsabschnitte abgearbeitet sind und dass dann eine neue Ökonomie, eine neue Verwaltung, meine ich, nenne das auch Haushaltung, entsteht. Und diese neue Verwaltung, diese neue Ökonomie bedeutet, dass in Christus als dem Haupt alles zusammengefasst wird oder noch genauer aufgehauptet wird. Das bedeutet, dass alles unter das Haupt Christus hinaufgehoben wird durch den lebendigen Gott. Ich sage das mal etwas schlampig, angedockt wird an das Haupt. In es hineingeführt wird eigentlich. So wollte es der Vater. Das ist sein Wohlgefallen. Und das hat er in sich selbst vorgesetzt. Christus muss das Haupt über alles werden. Und da bleibt nichts ausgenommen. Weder das, was in den Himmeln, noch das, was auf der Erde ist. Alles wird in ihm selbst, in Jesus, aufgehauptet. Der Vater bringt das Ganze zum Haupt, eigentlich in das Haupt hinein. Da steht das Wörtchen es hinein. Ich werde erst nachher bei Epheser 4,15, wenn wir an die Stelle kommen, noch näher erläutern. Also, der Vater bringt das Ganze zum Haupt hin, ins Haupt hinein, zum Sohn und legt alles in den Sohn hinein. Wenn das am Ende der Zeiten geschehen ist, dann ist auch alles unter dem einen Haupt, nämlich unter Jesus Christus, dem Sohn. Und natürlich dann auch in ihm. Das ist eben diese Überlogik Gottes und diese Dimensionalität Gottes, die wir gar nicht ganz erfassen können. Und dann dürfen wir uns zurückerinnern, alles Wohlgefallen Gottes kulminiert im Sohn. Und jetzt ist da der Schluss gemacht, da in dieser Sache. Das Wohlgefallen Gottes war, alles unter das Haupt zu bringen, in Christus hineinzubringen. Jetzt noch ein Satz oder ein Gesetz, den Begriff aufhaupten. Wir haben eingangs darüber schon einmal gesprochen im Zusammenhang mit dem ersten Wort der Bibel. Im Anfang oder im Erstling schuf Gott, wie wir in 1. Mose 1, Vers 1 gelesen haben. Und da bestimmt schon das erste Wort, dass Jesus das Haupt über alles ist. Wir haben dort gelesen, im Erstling schuf Gott die Himmel und die Erde. In ihm, im Ersten, im Haupt. Das bedeutet, in Christus, dem Erstling, der das Haupt ist, wurde alles geschaffen. Auch wenn später durch die Rebellion Satans und den Sündenfall die ganze Schöpfung, Satan versuchte, die ganze Schöpfung sich diesem Hauptesanspruch des Sohnes zu entwinden, so besteht gerade der Wille Gottes darin, dass wieder alles zurückkehrt zu dem Haupt Jesus Christus. Noch einmal, der altböse Feind versuchte, alles dem Sohn zu entreißen und alles gegen ihn zu stellen, aber der Wille Gottes ist ein ganz anderer. Er will trotz dieser Rebellion und trotz dieser Versuche Satans alles unter das Haupt zurückbringen. Dieser Vers Epheser 1, Vers 10 ist Erfüllung von 1. Mose 1, Vers 1. Noch ist dieser Wille Gottes und ist diese Willenserklärung nach seinem Wohlgefallen nicht erfüllt. Heute noch nicht. Aber zu seiner Zeit wird Gott das auch tun. Immer wieder gilt dasselbe in der Schrift. Alles ist von Gott ausgegangen. Alles ist vom Haupt ausgegangen und alles wird zum Haupt zurückkehren. Und alles wird sich eines Tages nicht nur dem Haupt, sondern auch dem Vater unterordnen, weil sich Jesus, der Sohn, dem Vater am Ende unterordnen will, nach 1. Korinther 15, Vers 28, und dann ist alles zum Vater zurückgekehrt. Ich habe da ein logisches Problem mit Menschen, die sagen, alles wurde von Gott geschaffen und in Christus geschaffen. Dann sagen können, da bleiben ein paar, sagen wir, schlampig in der Hölle zurück. Wird Gott einen Teil von sich in der Hölle im Gericht lassen? Völlig. Völlig absurd eigentlich, ein absurder Gedanke. Eine weitere Überschrift. Eine notwendige Voraussetzung, wer nummerieren will, der nummeriert, das ist die vierte Aussage. Eine notwendige Voraussetzung. Um dieses Ziel zu erreichen, musste Jesus in den Tod gehen. Und auch hier geht es um das Haupt. Golgatha heißt auf Deutsch Schädel oder Kopf, von Hebräisch Gulgolet. Und in Johannes 19, Vers 17 wird Jesus zu dem Schädelort geführt, was genannt wird auf Hebräisch Golgotha. Golgatha. Ein Schädel ist ein gerichteter Kopf. Über sein Haupt, seinen Kopf, sind die Gerichte Gottes gegangen. Und daraus wurde aus seinem Kopf ein Schädel. Das Haupt über alles, Epheser 1, 22, stirbt an der Schädelstätte. Wenn er dann auferstanden ist, ist er endgültig der Herr und das Haupt über alles. Dreimal kommt im Alten Testament das Wort Schädel vor. Dort lautet es Gulgolet. Immer hat es mit einem Gericht zu tun. Die drei Stellen sind zuerst Richter 9, Vers 53. Eine Frau zerschmettert den Schädel des Terroristenführers Abimelech zu Tebetz. Sowie in 2. Könige 9, Vers 35. Das ist das Gericht an Isebel. Kennen wir alle. Und 1. Korinther 10, Vers 10, das ist die Anheftung des Schädels von Saul an das Haus des Gottes Dagons, der Philister. Über Jesus, das Haupt, ging das Gericht der Gerichte. Er wurde zur Sünde gemacht. Alle Strafe liegt auf ihm. Gott hat alle Schuld der Welt auf seinen Kopf gebracht und man kann auch sagen, auf seinen Kopf zurückgebracht, weil er ja der Schöpfer von allem ist. Und dazu gibt es viele Zeugnisse in der Schrift, dass Gott jemand seine Schuld auf seinen Kopf zurückkehren lassen. Ein weiterer Punkt, Überschrift Häupter. Dann gibt es eine sehr interessante Hauptesordnung im 1. Korinther 11, Vers 3. Dort lesen wir, dass Christus das Haupt eines jeden gläubigen Mannes ist und dass der Mann das Haupt einer Frau ist, aber dass das Haupt des Christus Gott ist. Und dann natürlich ist Christus das Haupt der Gemeinde. Und jetzt muss ich noch etwas erklären. Was unter einem Haupt ist, wird oft auch weiblich dargestellt. Und deshalb ist der Reschit, von dem ich sprach, das habe ich jetzt noch nicht gesagt, ist ein weibliches Wort. Und deshalb ist die Ekklesia, die unter dem Haupt Christus ist, ein weibliches Wort. Auch wenn wir männlich sind, aber in der Unterordnung wird das auch weiblich dargestellt. Christus nennt sie einmal als Henne, der seine Küken, die Henne, die ihre Küken zusammenführt. Und das wollte ich einfach noch sagen, dass wenn jemand zu mir kommt, hör mal, Bruder Weber, der Regie, das ist doch gar nicht männlich, das ist ein weiblich. Ja, deshalb ist das weiblich, weil er unter dem Haupt Gott ist. Und Ekklesia ist deshalb weiblich, weil wir unter dem Haupt Jesus Christus sind. So, aber jetzt machen wir weiter. Und dazu lesen wir Epheser 1, Vers 22. Und er, Gott, hat alle seinen Füßen, Jesu Füßen, untergeordnet. Und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Ein eigenartiges Wort. Hier steht die ganze paulinische Zusammenfassung, die in 1. Mose 1, Vers 1 ihren Ausgang nahm, dass Christus das Haupt über alles ist und dass Gott ihn uns als Haupt gegeben hat. Und noch mehr. Nach der Entrückung beginnen die Zeiten, in denen die Gemeinde zusammen mit Christus das Haupt über alles sein wird. Mit Christus sind wir das Haupt dann über alles. Das ist Gemeinde. Man kann das gar nicht verstehen, auch gar nicht hoch einschätzen, aber so wird es sein. Und das geht dann darum, die Erfüllung von 2. Korinther 1, Vers 20. Auch Psalm 8 ist aufschlussreich. Der Vater hat alle seinen Füßen untergeordnet Und dann steht in Vers 6b. Und mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Ein Haupt wird gekrönt. Der Vater hat ihn gekrönt mit Kavod und Hadar, das heißt auf Deutsch mit Ehre und Herrlichkeit. Er ist jetzt der Herr und Herrscher. Und das gekrönte Haupt wird zitiert in Hebräer 2, Vers 7. Ein ganz besonders markantes Beispiel ist der König Nebukadnezar, dem in Daniel 2 bescheinigt oder bestätigt wird, dass er das Haupt von Gold ist. Soweit Gott auch. Du bist das Haupt von Gold. Und Gott hat alles unter seine Herrschaft und Füße gestellt. Das lesen wir in Daniel 2, Vers 37 und 38. Häupter und Hauptesordnungen gibt es natürlich auch in unserer Welt. Doch alle diese Ordnungen werden untergehen. Christus ist unser Haupt. Und darum geht es vor allem in unserer Zeit, in der Zeit der Gemeinde. Es ist gut, dass Christus unser Haupt ist. Denn nunmehr gehen alle Segensströme von dem Sohne, vom Haupt aus in den Leib. Und wo diese Segensströmungen oder Ströme funktionieren, dort wird auch ein entsprechendes geistliches Leben geführt werden und geführt werden können. Deshalb mühen wir uns auch um ein geistliches Verständnis, haben wir heute auch schon mal gehört. Das ist ein eigenes Thema, geistliches Verständnis, Kolosser 1, Vers 9. Da werde ich aber heute Abend nicht stehen bleiben. Geistliches Verständnis haben wir nicht mit dem sogenannten Nürnberger Trichter erhalten. Ich muss mal fragen, wer den nicht kennt. Also ich habe die Jugendlichen gefragt. Kennt den Nürnberger Trichter? Nö, kannte niemand. Man sieht das wieder in der A2. Ich habe meine Kinder oder Enkelkinder, die wissen nicht, was das mal früher mal war. Nicht? Wenn ich die mal frage, wer war das? Soraya zum Beispiel. Funkstille, nicht wahr? Heute auch nicht wissen. Also wir haben das nicht mit dem Nürnberger Bericht erhalten. Das ist ein Ding, das wurde in Nürnberg erfunden, ich glaube 1600 irgendwann oder 1700 irgendwann. Unser Leben ist dazu da, dass wir diese Verbindung zu dem Haupt festigen und intensivieren. Dazu lesen wir, und jetzt kommt die Stelle Epheser 4, Vers 15 und 16. Sondern die Wahrheit festhalten in Liebe. Lasst uns heranwachsen in allem zu ihm hin, in ihn wieder, in ihn hinein, der das Haupt ist, der Christus, aus welchem der ganze Leib wohl zusammengefügt ist und verbunden durch jedes Gelenk der Darreichung nach der Wirksamkeit in dem Maße jedes einzelnen Teils für sich das Wachstum des Leibes bewirkt, hinein zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Wieder so ein komplizierter paulinischer Satz. Ich kann ihn nicht ganz auslegen, will ihn auch nicht, aber ich sage für das Wesentliche dazu. Dieser etwas komplizierte Satz bedeutet, dass wir zu Christus hinwachsen müssen, hineinwachsen müssen. Denn als Söhne und Kinder Gottes müssen wir einfach wachsen, bis wir am Ziel sind. Und das Ziel heißt, ganz hineinwachsen in ihn. Aber dann steht auch in Vers 16, dass der ganze Leib aus dem Haupt heraus zusammengefügt wird. Das gehört alles zusammen. Der Leib wird zusammengehalten durch die Kraft der Segenströme, die von Christus aus in seinen Leib hineingehen. Aber jedes Teil wirkt mit seinem Wachstum in den Leib hinein. Also jedes einzelne Glied am Leib Christi wirkt auch wieder wirkt in den Leib hinein. Damit trägt aber auch jeder eine Verantwortung für das Wachstum des Leibes Christi. Und dieses Wachstum wird wesentlich bestimmt durch unsere Liebesbereitschaft. Die Selbstauferbauung in Liebe gerät in Stocken, wenn wir nicht mehr Liebe üben. Liebe zu erfassen, finde ich etwas ganz Schwieriges. Aber trotzdem, wir müssen es leben und müssen es lernen und müssen es verstehen, verinnerlichen. Erinnern wir uns auch an 1. Korinther 8, Vers 1, habe ich bis jetzt noch nicht gelesen, vielleicht habt ihr es mal zu Hause gelesen, selbstverständlich habt ihr es gelesen. Das Wissen, nicht Erkenntnis, das Wissen bläht auf. Die Liebe aber erbaut. Die Liebe Aber gut. Kehren wir zu unserem Vers 10 zurück, also Epheser 1, Vers 10. Das ganze All wird zu Christus aufgehauptet. Das ist das, was wir, die Gemeinde, schon erlebt hat oder wir schon erlebt haben. Christus ist unser Haupt. Aber doch müssen wir die Verbindung immer enger machen. Deshalb ist dieses Wort in Epheser 4, Vers 15 so wichtig, dass wir zu ihm, in ihn hineinwachsen müssen, damit die Verbindung immer enger wird. In der Jugendfreizeit hat der Philemon Gesk ein sehr schönes Beispiel an die Wand gemalt, ein Dreieck. Oben ist Christus und unten sind die Glieder. Und wenn wir in diesem Dreieck immer mehr hinanwachsen, hinaufwachsen, zu Christus, dem Haupt, ganz an der Spitze, dann wird auch die Verbindung unter den Gliedern immer enger. Dann gibt es immer weniger Reibungsverluste, weil immer mehr die Liebe wirkt. Mir hat dieses Beispiel sehr gut gefallen. Machen wir weiter. Nun heißt es aber dort in Epheser 1, Vers 10, dass in der Fülle der Zeiten, also am Ende des Heilsplanes Gottes, alles in Christus hinaufgehauptet wird, da steht es nicht es, da steht Anna, hinaufgehauptet wird, dass einmal das ganze All unter das Haupt Christus kommt und dann auch in ihm ist. Da kann niemand ausbüchsen. Wenn Gott alles in Christus zusammenfassen will, alles aufhaupten will zu ihm hin, dann kann sich dagegen niemand wehren. Ich wiederhole es noch einmal. Alles ist in Christus geschaffen worden. Dem Erstling und dem Haupt. Alles kehrt zu Christus, dem Haupt, zurück. Dass das geschehen wird, das ist das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen. Darf ich noch mal einen bösen Satz, auch gegen alle Höllenprediger. So hat es Gott gewollt, das war und ist sein ganzes Wohlgefallen. Zu seiner Zeit wird Gott es in seiner Weisheit und Klugheit auch ausführen. Ein sechstes. Überschrift, der Losanteil. Und nun Epheser 1, Vers 11. In welchem wir auch einen Losanteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rat seines Willens. Wieder Willen. Wieder das Wort Willen. Die Elberfelder Wiedergabe übersetzt hier mit Erbteil. Das ist nicht ganz falsch. Weil das griechische Neue Testament kein eigenes Wort für Erbe besitzt. Jetzt kann man das sagen. Ich übersetze Losanteil oder Erbe. Aber im Hintergrund steht eigentlich, es ist ein Losanteil. Auch von der Grundbedeutung des Wortes her gesehen, handelt es sich um ein Los beziehungsweise ein Losanteil. Das bedeutet, dass wir in diesem Aufhauptungsprozess ein Los erhalten haben. Das muss man so verstehen, wie eine bürgerliche Gemeinde Lose austeilt, zum Beispiel für einen Waldbereich, in dem dann die einzelnen Losempfänger ihr Holz machen können. Das gibt es ja heute noch. Wer also ein Los bekommen hat bei der Verteilung, der hat das Recht, auf seinem Anteil sich Holz zu machen. So ist es auch bei der Aufhauptung. Tatsächlich steht dort, dass wir ein Los erhalten haben, allerdings ein erstes Los, ganz wichtig, weil wir dazu von Gott zuvor bestimmt worden sind. Der Leib Christi ist in Glieder aufgeteilt, aber die Aufhauptung ist in Lose aufgeteilt. Eine ganz interessante Feststellung. Wir sind Glieder am Leib, aber an der Aufhauptung, dann in der Vollendung, wenn alles aufgehauptet ist in ihm, dann haben wir ein Los dort. Schon im Alten Testament wurde das Land Kanaan, nachdem Israel dort eingewandert war, in Lose aufgeteilt. Und die Lose wurden dann gezogen. So kam für jeden Stamm bzw. jede Familie darin ein bestimmtes Los heraus. Und das war dann ihr zukünftiges Eigentum. So auch bei der Aufhauptung. Aufhauptung. Es ist in der Tat aufgeteilt in verschiedenste Lose. Und wie ich schon sagte, ist das erste Los für die Gemeinde bestimmt. Aber es werden viele andere Lose noch dazukommen. Dies wird aber nicht mehr auf unserer alten Erde geschehen, sondern es bleibt dann der zukünftigen Herrlichkeit überlassen, wenn Gott nach und nach alle Menschen zurechtbringt. Das gehörte auch zum Geheimnis seines Willens, dass all das, was unter das Haupt kommt, in Lose aufgeteilt ist. Das wird auch zur Aufgabe der Gemeinde gehören, wenn sie alle Verheißungen mit Christus ausführt, dass sie an der Losaufteilung beteiligt ist, sowie an der Aufhauptung all dessen, was auf der Erde und in den Himmeln ist. Es ist erstaunlich für mich, dass das, was unter dem Haupt ist, auch in Lose aufgeteilt ist. Dort ist ja nicht nur die Gemeinde, der Leib Christi, dort sind auch alle anderen Geschöpfe, wie ich schon gesagt habe. Wir können uns das nicht vorstellen, wie das einmal sein wird, aber der Heilige Geist informiert uns, dass das, was aufgehabt wird, in Lose aufgeteilt ist. Lasst es uns genügen, dass wir zuvor bestimmt sind zur Sohnschaft und den damit verbundenen Aufgaben. Unsere Zuvorbestimmung, unser Los ist so gewaltig, so bedeutungsvoll, dass er in uns seine Geheimnisse hineinlegt. Wir sind ja Verwalter der Geheimnisse Gottes. 14 Personalgeheimnisse zählt Karl Geier in den Lebenswurzeln der Gemeinde. Das muss uns in Staunen und in die Demut führen und nicht in den Hochmut, weil wir nichts von uns aus dazu tun können. Ganz einfach. Nun gibt es noch einen Vers. Oder noch ein Teil in Vers 11. Der Rat seines Willens. Nochmals kehrt dieser Vers 11 zur Zuvorbestimmung und dem Vorsatz zurück. Das bestätigt die gewaltige Bedeutung der Gemeinde, dass wir nach Gottes Vorsatz zuvorbestimmt sind und das nicht nach irgendeiner Laune Gottes. Und dies bestätigt der letzte Teil dieses Verses 11, dass Gott alles wirkt nach dem Rate seines Willens. So wollte es Gott und so will er es und so wird er es auch ausführen. Das dritte Vorkommen von dem Wort Wille in unserem Text. Erinnern wir uns. Erstes Vorkommen, der Wille nach seinem Wohlgefallen, Vers 5. Das betrifft unsere Zuvorbestimmung zur Sohnschaft für sich selbst oder für ihn selbst. Zweites Vorkommen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen. Und da ist dieser Wille und dieses Wohlgefallen die Aufhauptung des Hauptes, des Alls unter Christus. Und nun drittens der Rat seines Willens. Nochmal Vers 11, in welchem auch wir ein Losanteil erhalten haben, die wir zuvor bestimmt nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Rat seines Willens. Nun ist doch die Frage, was ist der Rat seines Willens? Hat sich Gott vielleicht mit irgendjemandem beraten? Weil es sich hier um den Vorsatz Gottes handelt, den er in sich selbst gefasst hat, nochmals Vers 9. Deshalb bin ich der Meinung, dass hier Gott mit sich selbst zu Rate ging. Wie wir das ja auch aus unserem persönlichen Leben kennen, ganz einfach. Man geht mit sich selbst zu Rate und trifft dann danach irgendwelche Entscheidungen. Doch wozu sind wir nach Vers 11 zuvor bestimmt? Das lesen wir nunmehr in Vers 12. Und da steht, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Oho! Der Rat seines Willens war, dass wir zum Preise seiner, zum Lobpreise seiner Herrlichkeit sind. Wir haben eine frühere Hoffnung auf Jesus und eine frühere Erwartung als alle anderen Menschen. Hier kommt wiederum das Vorrecht der Gemeinde zum Ausdruck. Dann wissen wir noch Vers 40, das passt nachher noch zusammen. Dann müssen wir noch Vers 14 hinzunehmen und dann lesen wir, dass wir durch den Heiligen Geist ein Angel nennen wir so, auf unseren Losanteil bekommen haben, dass einmal das uns zugeeignete Los eingelöst wird oder besser frei gelöst wird. Und dann steht hier noch einmal anschließend zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Das ist doch kein Klacks, der Lobpreis seiner Herrlichkeit. Das ist eine große Herausforderung. Der Text lautet dort in Vers 14, welcher, damit ist der Heilige Geist gemeint, das Unterpfand oder das Angeld unseres Erbes ist oder unseres Losanteils ist. Zur Freilösung des erworbenen Besitzes zum Preise seiner Herrlichkeit. Und jetzt ist der Weg oder unser Weg zu einem endgültigen Lobpreis Gottes freigemacht, wenn wir unseren Losanteil eingelöst bekommen haben. Wenn das bedeutet, wenn die Gemeinde verherrlicht ist, dann ist das erste Stück des Geheimnisses Gottes zu seinem Ziel gekommen, nämlich gemäß dem Rate seines Willens. Und da sind wir jetzt zum Lobpreis seiner Herrlichkeit geworden. Das muss ich euch nur noch ein bisschen erklären. Ich habe das den jungen Leuten dreimal gesagt und dann endlich haben sie gesagt, haben doch längst kapiert. Ja? Also ihr kapiert es auch. Wenn Gott sein Ziel mit uns erreicht hat, dann dient ihm das zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Da steht in Vers 14. Also wenn er, Gott, sein Ziel mit uns erreicht hat, dann dient ihm das zum Lobpreis seiner Herrlichkeit, oder was geschafft hat. Und weil er das Ziel mit uns erreicht hat, deshalb dienen wir, wenn wir vollendet sind, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Da steht in Vers 2. Noch einmal, zweite Mal. Wenn Gott sein Ziel erreicht hat mit uns, dann dient ihm das zum Lobpreis seiner Herrlichkeit, als wenn wir zur Vollendung gekommen sind. Und weil er das Ziel mit uns und nicht mit jemand anderem erreicht hat, deshalb dienen wir zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Das ist keine Tautologie, das ist eine doppelte Feststellung. An uns demonstriert er, wie es aussieht, wenn jemand zum göttlichen Ziel gekommen ist. Verstehen wir? Er demonstriert, wie das aussieht, wie jemand zum göttlichen Ziel gekommen ist. Und das geschieht alles aus seiner Gnade heraus. Gerade auch deshalb dient die Aufhauptung von allem, alles unter ein Haupt zu bringen, zum Lobpreis, das habe ich jetzt noch nicht gesagt, seiner Gnade, das ist der Vers 6. Das ist das dritte Kommen des Begriffs Lobpreises. Alles bekommt seine Gnade. Alles kommt unter das Haupt. Alles kommt in Christus. Zum Lobpreis seiner Herrlichkeit zu sein, müssen wir auch, und das ist durchaus richtig, auch auf unsere heutige Zeit beziehen. Wir dürfen das nicht in die Ewigkeit verschieben. Wir sollen heute schon so leben, dass wir zum Lobpreis seiner Herrlichkeit sind. Das ist natürlich nur begrenzt möglich. Aber dann, wenn wir beim Herrn sind, dann sind wir endgültig zum Lobpreis seiner Herrlichkeit geworden, weil wir seine Herrlichkeit annehmen werden. Zu der Aussage, dass wir heute schon ein Lobpreis der Herrlichkeit Gottes sein dürfen, finden wir noch ein wunderbares Wort in Philipp 1, Vers 10 und 11. Dort lesen wir, dass ihr prüfet, ich lese nach konkordanter Wiedergabe, dass ihr prüfet, was wesentlich ist, damit ihr auf den Tag Christi aufrichtig und unanstößig seid, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus ist, zur Verherrlichung und zum Lobpreis Gottes. Also, wir sollen prüfen, was das Wesentliche ist, damit wir auf den Tag Christi, wenn er wiederkommt und er zu uns kommt, aufrichtig und unanstößig sind, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die Frucht, dass wir gerecht gesprochen sind, dass wir in die Gerechtigkeit Gottes gekommen sind, die durch Jesus Christus ist, zur Verherrlichung und zum Lobpreis Gottes. Da erfüllt sich 1. Korinther 1, Vers 30, Christus ist uns geworden zur Gerechtigkeit. Um unanstößig am Tage Christi zu sein und zur Verherrlichung und zum Lobpreis Gottes zu sein, ist das Tun des Wesentlichen uns aufgetragen. Eine ganz wichtige Aussage. Um ein Lobpreis zu sein, müssen wir das Wesentliche tun. Das bedeutet, alles weglassen, was uns vom Ziel abbringt. Dazu gibt es in der Schrift die Begriffe Ablegen des Alten, Unwesentlichen und Anziehen des Neuen, des Göttlichen, des Wesentlichen. Ich fasse jetzt noch einmal zusammen. Christus, der Anfang. Christus ist der Anfang. Christus ist das Haupt von Anfang an. Der Reshit, der Erstling, der das Haupt ist. Es war das Geheimnis seines Willens, alles in Christus aufzuhaupten, Christus als Haupt über alles zu stellen, nachdem die Schöpfung von ihm abgefallen ist. Das war sein Vorsatz. Das war sein Wohlgefallen. das in sich selbst sich vorgesetzt hat. Drittens, in diesem Aufhaupten haben wir ein erstes Los erhalten. Viertens, nach seinem Vorsatz hat er uns dazu bestimmt und dazu ist er mit sich selbst zu Rate gegangen. Es war der Rat seines Willens mit der klaren Zielsetzung, dass wir zum Lobpreis seiner Herrlichkeit sein sollen, Vers 12, und auf Gott bezogen, wenn Gott das sein Ziel erreicht hat, dann dient ihm das zum Lobpreis seiner Herrlichkeit nach Vers 14. Fünftens. Gott demonstriert an uns, wie es aussieht, wenn man das Ziel erreicht hat. Und das durch seine Gnade. So dient die Aufhauptung auch zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade. Epheser 1, Vers 6. Und das und soll, muss Auswirkungen auf unser heutiges Leben haben. Eben zum Lobpreis seiner Herrlichkeit zu sein. Und das bedeutet, das Wesentliche tun. Ich schließe mit Kolosser 4, Vers 2 bis 4. Beharret im Gebet und wachet in demselben mit Danksagung und betet zugleich auch für uns, dass uns Gott eine Tür des Wortes auftue. Das gilt uns. Dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue, um das Geheimnis des Christus zu reden, um dessen Willen ich gebunden bin, auf das ich es offenbare, wie ich reden soll. Ja, der Herr möge uns eine Tür des Wortes auftun, von innen, von uns nach außen, und dann aber auch eine Tür des Wortes beim Zuhörer auftun, damit er das Wort auch aufnehmen kann und versteht, und dass es Frucht bringt, und dass wir die Geheimnisse Gottes in richtiger Weise erkennen und weitergeben dürfen. So viel für heute Abend. Der Herr segne uns alle miteinander. Und jetzt werde ich noch beten. Herr Jesus, habe du Dank, dass du dem Vater gehorsam warst in allen Dingen, auch für den Leidens- und Sterbensweg bis zum Tode am Kreuz, ja, bis hinab ins Totenreich, wo du gelitten hast. Aber du bist auferstanden durch die Macht Gottes und lebst, ist aufgefahren gen Himmel und sitzt zu Rechten des Vaters. Und dann hast du eine Gemeinde erwählt, etwas Erstaunliches und Staunenswertes. Und du hast uns die Gnade gegeben, davon ein Stück wenigstens zu erkennen. Dieses ganze Geheimnis Christi und das ganze Geheimnis deines Willens, dass nicht Christus und wir alleine da sind und die anderen irgendwo in der Hölle oder sonst irgendwo schmoren, sondern dass wir da sind, zum Preis deiner Herrlichkeit auf der einen Seite, aber auch zur Zurechtbringung der anderen, die noch nicht erwählt sind und noch nicht unter dem Haupt sind. So eines Tages wirst du alles unter das Haupt bringen. Alles wird in Christus sein. Alles wird zu ihm aufgehaupt zu ihm. Und einmal wirst du, Vater, alles in allem sein. Das ist das große Ziel. Wir können uns das alles gar nicht vorstellen. Und wir wissen, dass wir noch so viel Tiefen und so viel Finsternis und so viel Gericht und so viel Satanologie gehen müssen. Und doch steht eine Verheißung. Und wir glauben felsenfest an das, was dein Wort gesagt hat. Und so danken wir dir, dass wir Teilhaber sein dürfen heute an dem Erkennen dessen, was du uns geschenkt hast. An dem Kennen, was deine Ziele sind und dann auch selbst mit dabei sein dürfen. Zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Vater, lass dich anbeten im Namen Jesu und dir in allem die Ehre geben, dir den Vater, dir allein sei Preis, Dank und Ehre. Durch Jesus Christus. Amen.